Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 15. Episode des Stotterer Podcasts Mannheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch und ich unterhalte mich mit Experten und Betroffenen rund um das Thema Stottern. Und nachdem ich mich in der letzten Episode mit der stotternden Studentin Veronika L. Costa über ihre Erfahrungen in ihrem Studium unterhalten habe, habe ich heute einen Gesprächspartner hier im Studio, der überhaupt nicht stottert, sondern extrem flüssig spricht, auch extrem viel spricht.
Und das Dankeschön, was ein Einstieg.
Und ihr hört schon, wir haben ein etwas lockeres Verhältnis zueinander, weil Ralf Karl Langhals und ich sind enge Kollegen im Kulturressort des Mannheimer Morgen und ich freue mich, ihn heute auch mal als Gesprächspartner hier begrüßen zu dürfen, und zwar zu einem extrem interessanten Thema, wie ich finde. Hallo Ralf.
Hallo Sebastian, danke für die Einladung und hoffe auf das Beste für ein schwieriges Unterfangen.
Das hoffe ich doch auch, und ich habe gleich die erste Frage an dich. Ich habe jetzt knapp 3 Minuten gebraucht, um meine Begrüßung zu sprechen. Wie schwer ist es dir gefallen, in den 3 Minuten überhaupt nichts zu sagen und B, nämlich auch die 3 Minuten ausreden zu lassen?
Sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Es treibt mich zum Wahnsinn. Das ist der Punkt oder das Thema, warum ich heute da bin. Also ich denke, das sollte man schon dazu sagen, dass die Leute alle
Genau,
dass die Leute denken, der spinnt ja. Also es ist so, dass wir, wie du sagst, ein sehr lockeres und gut kollegiales Verhältnis haben. Und ich so eine flapsige E-Mail gesagt habe, wenn du mal jemand brauchst, der ins Mikro sagt, wie anstrengend das ist, mit Stotterern zu arbeiten, frag mich. Dann wurde mir ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Dann haben wir darüber gesprochen und gemailt. Und wir haben uns eigentlich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, das machen wir.
Ja, es ist in der Tat so gewesen, dass du auf mich zugekommen bist und dieses Gespräch von dir aus auch exakt so vorgeschlagen hast. Wieso hast du so ein Gespräch mal führen wollen?
Naja, also ich verfolge das mit großem Interesse. Ich finde es toll, das habe ich dir auch gesagt. Also auch, dass du den Preis gekriegt hast, aber Preise oder nicht, es ist vielmehr, dass du den Mut hast, dich so zu präsentieren oder zu öffnen oder das finde ich bewundernswert. Ich finde es als journalistische Form toll und als Anreiz für betroffene Menschen und interessant auch für nicht Betroffene wie mich. Ich würde jetzt so sagen, na, betroffen ist ein großes Wort. Also betroffen ist ja auch Betroffenheit, ist, finde ich, nicht so gut. Aber was mich motiviert hat, ist, ich merke, also ich bin sozusagen auch ein Problembär, ja, ich spreche recht flüssig, wenn auch sehr kurpfälzig, aber ich habe gemerkt, dass ich große Probleme habe, das Stottern hörend ja, zu ertragen, klingt schon wieder total blöd. Also denke ich, okay, bin ich ein schlechter Mensch, mich macht es nervös, ich kriege Schweißausbrüche, ich muss mich wirklich mit zwei Händen am Stuhl festhalten, dass ich dir nicht oder einem anderen ins Wort falle und sage, ich weiß jetzt, wie es ausgeht und so. Ich bin extrem, also wie du sagst, Vielsprecher, Schnellsprecher, Dialektsprecher, überhaupt sehr zackig, sehr schnell. Und da ist es für mich immer, wie ein Stein vor mir liegt und ich denke, oh bitte nicht. Ich weiß natürlich, dass das überhaupt, also das ist das Schwierige daran, zu sagen, ich bin ja nicht hier angetreten, um Leuten zu sagen, die stottern, zu sagen, was das für eine, in Anführungszeichen, Belastung oder Zumutung für andere ist. Mein Punkt ist ein anderer. Mein Punkt ist der, dass ich das mit großem Interesse verfolge, was du hier machst und die, also nicht alle, aber viele Beiträge gehört habe. Und ich einfach aus, ich sag mal, als ehrliche Haut gedacht habe, naja, das ist alles schön und ich glaube das alles und wie motiviert und ausreden lassen und die Ruhe und so, ist doch selbstredend, dass ich das natürlich auch mache als gesellschaftliche Konvention, als menschliches Entgegenkommen, als Selbstverständlichkeit für jemand, der da eben ein Problem hat und sonst keines, wenn es gut läuft, ja, so. Es wird aber so getan, als würde es mit dem Hörer oder mit dem Zuhörer oder dem Gesprächspartner gar nichts machen. Also ich finde, es ist wahrscheinlich ein professioneller, ein sozialpädagogischer, ein pädagogischer, ein mitmenschlicher, ein ja, einfach ein wohlwollender Ansatz, der ja, sage ich dazu, lobenswert ist, den ich natürlich auch als Konvention akzeptiere. Aber, und jetzt sind wir beim Punkt, ich müsste lügen, wenn es mir leicht fällt. Nicht, weil ich irgendwie ja ein blöder Typ ist, der sich nicht um andere kümmert, sondern weil ich merke, dass es mir in Anführungszeichen nahezu körperlich zusetzt. Aus verschiedenen, aus vielerlei Gründen. Also nicht nur das Zuhören, sondern es gehen ganz viele Dinge in meinem Kopf ab. Warum hängt er jetzt? Und ein Punkt, der finde ich, der mir sehr zu schaffen macht, ist, dass ich denke, es liegt an mir. Also ich beziehe es auch auf mich. Mhm. Ja? Mhm. Also dass ich denke, ich habe auch, muss ich dazu sagen, sehr wenig Umgang mit Stotterern. Ich hatte einmal im Studentenjob einen Kollegen, der leicht gestottert hat. Ansonsten im privaten oder beruflichen Umfeld eigentlich kaum bis nie. Und jetzt bist du der Erste, mit dem ich mich jetzt längere Zeit intensiv im Alltag, im Arbeitsleben und so, im redaktionellen Hektik damit austausche. Das ist eine neue Erfahrung, kann man sagen, man gewöhnt sich dran, tue ich auch. Also wir sind auf dem besten Wege. Aber ich denke immer, warum hängt er jetzt? Ich weiß, dass es nicht kausal meine Schuld ist, aber ich denke, okay, wo ist jetzt bei ihm die Nervosität oder was habe ich Erwartungen aufgebaut? War ich zu schnell? Habe ich ihn überfahren? Das spielt, während du also dann einen Hänger hast oder so, dann spielt sich das bei mir ab. Und ich weiß nicht, soll ich dich angucken, unterstützt dich das, signalisiert es Zugewandtheit? Das wäre jetzt meine erste Frage an dich. Oder ist es dir lieber, macht dich nervös und jetzt lieber, ich gucke woanders hin und denke, soll man machen, als wäre ich gar nicht da und dann kommt er wieder rein.
Ja, also ich beantworte die Frage gleich. Ich muss als erstes Mal das mal sagen, ich finde es extrem mutig, überhaupt ein solches Gespräch in der Öffentlichkeit zu suchen und auch zu führen. Also da hast du schon meinen Respekt für und ich hoffe auch, dass andere Betroffene jetzt nicht sagen, was ist denn der Langhalse für ein Idiot? Das ist er überhaupt nicht. Ich verstehe mich mit ihm hervorragend. Und das inzwischen auch schon seit mehr als zwei Jahren, in denen wir jetzt schon zusammenarbeiten. Und es ist ein extrem wichtiges Gesprächsthema, weil ich glaube, dass es extrem viele andere flüssig sprechende gibt, die exakt die Probleme haben, die du eben auch beschrieben hast. Und die sich aber wahrscheinlich auch überhaupt nicht trauen, das so öffentlich auch mal einem Stotternden gegenüber zu sagen. Und
auch schambehaftet jetzt, übrigens. Also auch, auch bei mir ist das schambehaftet. Also ich denke, ich komme mit der Situation jetzt nicht klar. Ich müsste, ich sollte, ich weiß, das habe ich durch Gespräche, ich habe ja auch gefragt, also ist es wirklich so, dass ich dir nicht nie und nie ins Wort fallen darf, wenn es jetzt ganz schnell gehen muss, also im Alltag jetzt. In der Kneipe tue ich das nicht, aber in redaktionellen auf Zuruf was und ich denke, die Maschine läuft an. Ich brauche die Info jetzt. Ja, dann ist das, haben wir uns geeinigt, dass das da für dich auch kein Problem ist. Ansonsten ist es dir, wie du mir gesagt hast, eben halt lieber eine Form von Respekt und tralala. Das akzeptiere ich natürlich, klar. Ich wollte einfach von dir wissen, wie es ist. Weil man es ja, wie gesagt, wenn man keinen Umgang hat, weiß man es nicht, sondern man denkt vielleicht, naja, ich tue dann, ist ja oft falsch verstandene Liebesmüh, dass die Leute dann so wohlwollend reinspringen und dem Jungen den Satz beenden, dass es aber eine Entmündigung ist, weil man ja trotzdem nicht weiß, wie der Satz ausgeht, auch wenn man meint, es zu wissen. So. Aber ich hatte dir eine Frage gestellt.
Ja, und ich habe die Frage auch immer noch im Hinterkopf. Ich behaupte, es ist überhaupt nicht es ist überhaupt nicht so schlecht, wenn du versuchst, Blickkontakt zu halten. Das ist die halbe Wahrheit, aber bloß die andere Hälfte der Wahrheit ist, dass es ja auch dem Störtenden extrem schwer fällt, den Blickkontakt zu halten. Also wir haben jetzt hier keine Kamera, aber ich sehe, wie du versuchst, den Blickkontakt zu halten, aber ich im Prinzip immer schon automatisch wo an das hinschaue. Also das ist eine Frage, die so überhaupt nicht so einfach zu beantworten ist. Und daraus hab ich jetzt auch eine Frage an dich. Wie schwer ist es, mit einem Stotternden zu sprechen, der dich überhaupt nicht immer anschaut? Und was hast du da, wenn ich dann in Blockaden hänge, für Gefühle mir gegenüber, ist es dann Mitleid, ist es Trauer, ist es, was fühlst du da für mich im Prinzip?
Also Mitleid ist ein schwieriges Wort. Wenn man es mal als Germanist vom Wort sind, mitleiden ist ja eigentlich was sehr Positives. Also sage ich mal, wenn ich mich jetzt heißt, nichts anderes als ja, Sympathien und so weiter. Man lässt sich darauf, da ist Sympathie dann und man setzt sich mit der Situation. Das Wort, wie es heute gebraucht wird, Mitleid, hat eine abfällige Note, von der ich mich also sehr distanziere. Ja? Ich sage es mal buchstäblich, das Wort, ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich nicht wahr, aber ich habe das Gefühl, mitzuleiden. Also nach dem Motto, du hängst und ich hänge, unser Gespräch hängt. Du hängst in der Blockade, kommst du raus und ich, bei mir hängt es im Gehörgang. Und ich denke, ja, so. Mhm. Das ist schwierig und das ist genau der Punkt, warum ich dir auch die Frage gestellt habe, weil ich festgestellt habe, du guckst mich an, freundlich lächelnd und sagst was und dann kommt eine Blockade oder nicht, also einmal geht es ganz prima und dann kommt die Blockade und dann bleibe ich natürlich im Augenkontakt mit dir und dann merke ich von meiner Beobachtung, als Theaterkritiker kann man gut beobachten, dass du dann ab einem gewissen Punkt sozusagen nach unten guckst. Aber das ist für mich ich lese jetzt nicht als Scham, sondern eher als so, wie so die Kinder, die sich die Augen zuhalten und sich verstecken. Also nach dem Motto, ich will jetzt so ganz für mich sein, also ich will es gar nicht mal so als Konzentration, um Konzentration denke ich, geht es ja da auch nicht, sondern einfach so dieses raus aus der Situation in ein geschütztes Etwas. Und so geht es mir mit meinem Blickverhalten. Also wenn ich dich angucke und merke, du hängst, und denke ich dann, vielleicht ist es das belastend, weil ich dich, also ich versuche nicht zu stieren, sondern, ja, und dann bin ich ein bisschen ratlos und denke, na, vielleicht setzt sich das unter Druck oder bin ich jetzt Teil des Problems. Und dann gucke ich weg und denke so, also wenn ich merke, du guckst mehr nach unten, um irgendwie Energie oder die Ruhe aus dem Alleinsein oder aus dem Weggucken, dann denke ich, okay, ich gucke auch weg und warte einfach ab, bis es kommt. Ja. Es hat noch ein, was mir wichtig ist, ist noch ein anderer Aspekt. Also es ist ja, das muss ich, denke ich, wenn man sowas sagt, wie ich es gesagt habe, auch ganz klar sagen. Also ich habe nie diese, ich finde, so zu tun, als sei es kein Problem für den Zuhörer, für den Kollegen, für die Frau, die man kennenlernen will, für die Bedienung beim Bier bestellen oder im Lokal. Wenn wir, also wir flüssig Sprechenden, so tun, als sei das überhaupt kein Problem, für mich ist es eine Art Degradierung, sage ich so hart.
Ja, es ist auch ein bisschen Heuchelei meiner Meinung nach, weil es gibt auch ein bekanntes Zitat eines Sprechtherapeuten und es heißt, Stottern lässt niemanden kalt, weder den Sprechenden, aber halt auch nicht den Gesprächspartner. Und wir sind immer noch nicht in einer idealen Welt. Und das ist doch klar, dass es auch für flüssig Sprechende eventuell auch mal extrem nervig sein kann, also so naiv sollte man auch als Betroffener nicht sein.
Nee, das umgekehrt ist es für mich. Das unterstelle ich euch auch gar nicht, sondern ich finde es sogar andersrum, also man muss nicht jedem Heuchelei unterstellen, aber das Zitat ist von dem Sprecher ziert, ich denke, das trifft es ganz gut, es macht was mit jedem. Ja. Und es ist eine Frage, wie entspannt bin ich mit der Situation? Also ich über unsere Bekanntenkreise überschneiden sich zu teilen, da sind Schulkollegen von dir dabei, also die sagen, die hören das gar nicht mehr, weil die dich so von lange kennen, dass es, und da habe ich so gedacht, wie ich das gehört habe, dachte ich, na, also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen und so, ne? Aber ich will sagen, ich unterstelle nicht allen Leuten Heuchelei. Wenn man wirklich so grundentspannt ist oder das der Partner ist oder der Bruder oder die Mutter, dass man sagt, naja, das habe ich so im Flow, das macht gar nichts. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich finde aber generell, wenn man so tut, als sei es kein Problem, das ist für mich der wichtige Punkt, das halte ich für relativ arrogant, weil das für mich eine... Das heißt für mich, ich nehme euer Problem oder das Problem, das ihr damit habt, nicht ernst. Mhm. Also da würde ich, das ist für mich der Punkt, warum ich das auch jetzt heute hier mache. Weil ich sage, wenn immer in jedem Gespräch hast, aber das macht doch gar nichts. Ja? Heißt das, als würde die Sorgen und Ängste, die ihr, also das ist ja ein Gesamtkonstrukt. Also ich bin da wahrlich kein Wissenschaftler und ich habe ja auch Folgen gehört von Leuten und so weiter, die da wesentlich berufener sind. Aber ich meine, es ist die Gedanken, die du darum machst. Wie ist das jetzt bei einer Bedienung, wo es schnell gehen muss, wo ein Mordsbetrieb ist und so weiter? Da würde ich doch sagen, also das soll mir doch keiner erzählen, dass das, wenn ich das sage, ist alles kein Problem, nehme ich deine Erfahrung mit der Bedienung, mit dem gestressten Blick, mit den genervten Gästen, die zahlen wollen am Nebentisch, nehme ich nicht ernst oder ich nehme es nicht wahr, was ich dann so als unsozial, also ich meine, da ist die Ehrlichkeit schon auch eine Form von Respekt für die Befürchtungen, die ihr habt. Also ihr, sage ich jetzt, also was ich jetzt aus dem Podcast gehört habe von anderen Betroffenen oder so, wo ich gesagt, naja, wenn man immer sagt, es macht doch nichts. Und ich weiß aber, dass es eben eine Überwindung ist wo am großen Kollegenkreis oder irgendwas, ihr habt das alles schon durchdekliniert, anfangen zu sprechen und man rechnet mit einer Verstörung, mit einer Ablehnung, mit was auch immer. Wenn ich sage, das ist nicht wahr, dann würde ich jetzt sagen, du und deine Einschätzung der Realität oder der realen Ängste seid falsch. Mhm. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Weil das, so viel komme ich zu dem Wort Degradierung oder zu, ja, nicht ernst nehmen, wo ich sage, naja, wenn, ich sage mal, die Gefühle und die Ängste, die ihr habt, sind berechtigt, meines Erachtens. Und ich habe sie in anderer Form und wesentlich, also ich habe, kann man nicht vergleichen, aber ich würde sagen, auch meine Probleme damit. Absolut. Und ich finde, wenn man die beide ernst nimmt, sind wir auf einem guten Weg. Das ist so mein Punkt, ja.
Würdest du es sagen, wenn ich nicht stottern würde, wäre da unser beider Verhältnis ein anderes?
Das ist wirklich, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben ja ein gutes. Die Frage, ja, ob es noch, die Frage, ob es ein noch besseres, ja, wäre. Also ich denke ja, also weil der Austausch, also weil du ja, also was ich ja an dir schätze, ist so ein bisschen unheimlich Contradictio in se, würde die Lateiner sagen. Also ein schlagfertiger Typ, das merkt man. Also wir haben uns ja kennengelernt über gegenseitige Ehrenbekundungen im XXL-Format, über die wir uns dann beide kaputt lachen, jeder in seinem Zimmerchen oder an seinem Planungsplatz. Aber das heißt, diesen Humor, den wir beide haben und den Spaß am verbalen Balken und so, der kommt, das muss man, denke ich, also muss ich zugeben, ist dadurch oft erschwert. Also wenn ich die Ruhe und die Zeit nicht habe und die Entspanntheit nicht habe, mit dir einen Witz zu reißen, also der würde wahrscheinlich, das muss man, also ich muss es zugeben, würde das, denke ich, öfter passieren. Mhm. Von daher wäre das Verhältnis ein anderes. Aber ich meine, es ist ja vielleicht auch erstmal die Frage, wo das gute Verhältnis herkommt. Also das ist ja, also das heißt, es hat mich ja nicht gehindert, dich kennenzulernen, dich schätzen zu lernen, deinen Humor zu erkennen, diese Schlagfertigkeit zu erkennen und auch die Lust an der Ironie. Wir beide, denke ich, haben uns auch hier an, ich kann mich erinnern, dass wir mal in einer Kneipe saßen und wir sprachen, also kurioses Thema, über meine Beerdigung und die hoffentlich noch in weiter Ferne liegt, aber irgendwie kam es darauf. Ja. Muss ein Analytiker sagen, warum und wieso. Jedenfalls habe ich dann am Ende gesagt, aber Sebastian, bitte halt du nicht die Trauerrede, es soll ja auch noch ein paar Minuten Musik gespielt werden, ja. Und da haben wir beide sehr gelacht, was natürlich eine, also politisch inkorrekte Unverschämtheit ist. Aber ich habe, also da haben wir, denke ich, doch auch ein also ich finde es, ob das, ich weiß nicht, ob sich da Menschen verletzt fühlen und ärgern, kann ich nachvollziehen. Aber es ist nicht meine Absicht. Es gibt halt Dinge, die macht man nicht. Ich halte von so Verordneten, man muss es im Einzelfall prüfen. Wenn du jetzt eine fremde Person bist, wo ich merke, dann würde ich das natürlich, würde ich das auch nicht machen. Aber ich bilde mir dann ein und bin bisher jetzt noch nicht in ein Wespennest, habe noch nicht in ein Wespennest gestochen, dass wir da auch da mal ein Witzchen machen können. Wenn dem so ist, denke ich, bist du oder erlebe ich dich so, dass du da manns genug bist zu sagen, das war jetzt gerade ziemlich blöd, was du da gesagt hast, ja. Also ja, da habe ich auch, hab auch dann kein Problem zu sagen, also mich zu entschuldigen oder das zu verteidigen. Auch das ist ja legitim. Ich glaube, das ist für mich der Grundansatz, dass man nicht so tut, als wäre nichts, sondern dass man es angeht und eine Mischung aus Respekt und Humor und so, ja, das versuche ich. Und was noch, was ich noch interessant finde, ist mal, was ich da gehört habe in deinen Podcasts, gesagt, ist, dass es Menschen gibt oder dass ihr die Erfahrung macht, so rum vom Gefühl her, dass euch Menschen andere, in Anführungszeichen, für, ich will nicht sagen, blöd, aber ich nenne jetzt mal so schreckliche Worte, so wie behindert, mhm, und zu langsam oder irgendwie, dass da irgendwas abgeleitet wird, eine Eigenschaft. Da muss ich sagen, das habe ich also nicht in meinem Entferntesten dran gedacht. Ich meine, das weiß doch jeder. Also, das ich ist, hoffe es. Ja, also ich, aber ich habe jetzt deinen Podcast entnommen, dass es also gerade bei jungen Leuten und so noch ein Thema ist, die Angst davor, als blöd zu gelten. Ja. Und das finde ich das Allerschrecklichste von allem. Also den Gedanken, da kann ich dich trösten, hatte ich mit 10 nicht und mit 11 nicht und mit 20 nicht, aber wenn ich wenig Kontakt hatte. Und jetzt habe ich ihn natürlich 100-mal nicht. Also nur diese, dass da vielleicht Kinder und Jugendliche und so, das stelle ich mir schwierig vor. Ich finde es für mich jetzt, ja, ist es auf einem guten Weg und ich versuche zunehmend, das habe ich aber leider auch jetzt schon in anderen Beiträgen von dir gehört, ich habe für mich entschlossen, das als Therapie zu nehmen für Entschleunigung. Mhm. Ja, weil ich sage, okay, es ist einfach, du musst es ja, also der darf sich aussprechen, du hast dir was gefragt, er gibt Antwort. Und fertig. Und jetzt bist du da drin in der Falle. Und du musst ja auch das Ergebnis wissen, was er dir zu sagen hat. Also melde ich die Seite ab, muss ich den Text noch Korrektur lesen oder was? Da hängt ja was für mich ab. Also denke ich so, jetzt hat er mich. Und mach jetzt das Beste draus. Fang nicht an zu schwitzen und dir die Oberschenkel zu reiben und sag, oh, Sebastian, mach inne. Sondern nee, leg die Hände auf die Lehne, atme durch und sag so, du lässt es, du kannst gar nichts machen. Es ist der Genuss der Machtlosigkeit, also der Triumph des Masochisten oder wie das wäre. Ja, also ich weiß es nicht. Das ist mein versuchter Weg. Ich bin noch nicht ganz so weit und noch nicht immer so weit, aber mir war jetzt eben halt wichtig, das mal anzusprechen, ja.
Wir arbeiten seit 2 Jahren im selben Ressort zusammen. Ich war die anderthalb Jahre davor als Volontär auch schon im Haus.
Du warst ja auch beim Sport als freier Mitarbeiter, ja, oder? Und als praktisch, hast du nicht einmal ein Praktikum gemacht?
Ja,
ich mich in ferner Zeit zu erinnern, ja. Also
auch gemacht. Wie würdest du es sagen, hat sich dein prinzipieller Blick auf das Klautern verändert, seitdem wir zusammen arbeiten und wie hast du dich überhaupt davor schon mit so Sprechfehlern beschäftigt?
Also ich habe wahrscheinlich ja in der Uni, in der Linguistik, glaube ich, mal eine Hausarbeit gemacht, aber nicht über Stottern, also so, weiß gar nicht mehr genau, um was es da ging, ist ewig her. Ansonsten habe ich mich wenig damit befasst, weil ich, wie gesagt, es wollte, der Zufall wollte es, dass es mir irgendwie nicht, und ich muss dazu sagen, auch meinen Freundeskreis habe ich, das sind alles meistens Viel- und Schnellsprecher. Also ich habe da auch so eine gewisse Affinität zu diesem Schnellen und so. Und also das heißt ja jetzt nicht, aber nicht im Umkehrschluss, ich habe niemanden in meinem Freundeskreis oder an mich rangelassen, der jetzt so eine Sprachproblematik hat, sondern es hat sich einfach nicht ergeben. Ich musste mich nie darauf einlassen, weder in der Schule noch so. Also so. Von daher war ich da unbelegt. Ich habe dann gemerkt, als du jünger warst hier, ich sag mal in irgendeiner, entweder als Sportkollege vom Sehen oder als Lokalpraktikant oder so, also sind wir uns ein paar Mal dann irgendwie begegnet und da habe ich nach einer Weile gemerkt, dass ich nach dem Motto, oh, anstrengend, also nicht als Mensch oder als Typ, sondern so, also ich habe eine gewisse, das gebe ich zu, eine Vermeidungsstrategie gefahren. Nicht, dass ich nicht mit dir sprechen wollte, also ich merke, ich habe doch jetzt gerade keine Zeit oder ich bin heute so schlecht drauf, ich kann heute ganz schlecht so tun, als oder es muss mich ganz arg zusammenreißen, ihm nicht ins Wort zu fallen, ja, zu sagen, Sebastian, wir unterhalten uns ein andermal, wenn du keinen Hänger hast, was natürlich völliger Unsinn ist. Also und jetzt ist es halt so, dass es einfach durch dieses Learning by Doing und dass es, ja, also ich habe mich inhaltlich immer, oder halte ich mich immer gerne mit dir. Was ich beobachte, also das ist jetzt vielleicht auch weniger schön, dass durch diesen erfolgreichen Podcast habe ich das Gefühl, dass es zugenommen hat. Mhm. Hast du das schon mal gehört von jemandem? Von Menschen, die dir sehr nahe sind, die das beurteilen können? Also ich habe in der Zwischenzeit gehabt, da gab es Gespräche, da kommst du von meinem Arbeitsplatz hoch in die Kulturredaktion, Tür auf und wir plaudern 5 Minuten und da gehe ich raus und dann denke ich, der hat jetzt gar nicht, da war nicht einmal ein Ding. Also denke ich, super. Ja? Und das war am Anfang meines Erachtens häufiger der Fall und in der letzten Zeit hat es für meine Wahrnehmung zugenommen, aber es schmälert ja mein Lob nicht, dass man sich der Sache aussetzt. Und das ist eine wichtige und gute Sache, aber ich manchmal denke ich auch so in meinem, wie soll ich denn sagen, väterlichen Kollegenherz, der Junge, ob das dem gut tut, der setzt sich, exponiert sich stark. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch was mit dir macht oder mit deiner, ne? Aber das ist eine Sache, die musst du beantworten. Kannst du mir vielleicht auch gleich beantworten? Und die Frage ist es, ob es vielleicht auch jetzt dann der Preis einer für mich momentan gefühlten subjektiven Verschlechterung ist, aber sozusagen en gros oder à la longue dann irgendwie einen Riesenschritt für dich macht. Ich weiß es nicht.
Ja, die Frage jetzt heute zu beantworten ist, ich denke, das muss man mal in einem halben oder in einem Dreiviertel Jahr beantworten, ob sich es jetzt so dramatisch auf das Sprechen ausgewirkt hat. Es ist halt prinzipiell das Blöde am Stottern, mal ist es im Prinzip überhaupt nicht da und von heute auf morgen hat man eine Phase, da ist es wieder extrem viel leichter. Also inwieweit das jetzt auch damit zusammenhängt, dass ich mich jetzt seit einem halben Jahr so extrem mit dem Stottern auseinandersetze, wie ich es im Prinzip noch überhaupt nie gemacht habe. Oder ob das jetzt einfach ein blöder Zufall ist, das weiß ich im Moment noch nicht.
Ich finde halt, es ist ja, wäre ja jetzt, wenn man jetzt sagt, du moderierst jetzt eine Radiosendung oder du machst einen Podcast oder, also du sprichst jetzt über was, über Fußball, über Kultur, über irgendwas, da würde man ja schon sagen, ist gewagt oder so, aber das, man kennt es ja von mit Singen oder mit Schauspielern oder so, oder mit Sprechübungen und ganz bewusst rausgeht, aber da gehst du ja mit was anderem raus, also mit Kunst, mit Sport, mit irgendwas, mit einer Meinung, die ja völlig mit deinem Problem nichts zu tun hat. Aber hier thematisierst du ja das Problem einer Gruppe und zwar wöchentlich oder ne, im 2-Wochen-Rhythmus, aber halt permanent durch Vorgespräche, du besprichst das, wir reden hier darüber. Und das ist ein Unterschied, ob ich jetzt mit dir rede über die, was weiß ich, über die Außenpolitik von Afghanistan sprechen möchte oder ob wir permanent sagen, ja, aber bei dir sind die Hänger so und wie ist es, wenn ich dich angucke? Das ist ja viel intensiver, denke ich, und dann denkt man, sollte man es gar nicht machen, aber du hast ja thematisiert, du hast es ja angefangen, also mache ich jetzt weiter. Schone ich dich nicht, wenn Schonung, also das wäre ja, also nee.
Ja, nee, also wie gesagt, ich habe mich auch extrem drüber gefreut, dass ich das Gespräch mit dir führen durfte. Und wir sind im Prinzip auch schon am Ende, wenn du jetzt gar keine Frage mehr hast.
Nee, ich, das, wie es halt so ist, mir ging was durch den Kopf, jetzt komme ich gerade drauf. Aber
ja, das macht das
einfacher.
Alter, hätte ich jetzt mal so.
Ja, danke für die Retour.
Ehrlich gesagt. Ja, aber ich habe am Ende noch eine Frage. Und zwar, es hat sich ja in dieser Reihe so etwas zur Tradition geboren, dass ich am Ende immer eine Frage stelle, in der meine Gesprächspartner anderen Betroffenen Tipps geben sollen, wie sie mit ihrem Störtern auf dem jeweiligen Stressgebiet umgehen sollen. Jetzt sprichst du flüssig. Deshalb habe ich jetzt die Frage an dich. Was hältst du anderen flüssig Sprechenden, die auch am Anfang Probleme im Umgang mit Stotternden haben, wie sie mit Stotternden umgehen sollen und wie sie es schaffen, einem Stotternden die Redezeit einzuräumen, die sie brauchen?
Okay, also wie man damit umgehen, dann müsst ihr entscheiden, sozusagen. Das hab nicht ich zu entscheiden. Ich wünsche mir da, es ist ja blöd, also niemand, man kann ja auch nicht von jemandem erwarten, das gilt ja für alle Menschen, unabhängig, ob sie stottern oder ich weiß nicht was. Man läuft ja nicht mit der Gebrauchsanweisung um den Hals rum. Das soll man ja auch nicht. Aber, da ist natürlich auf meiner Seite, oder ich denke bei vielen Flüssigsprechern, darum geht es jetzt, eine Unsicherheit da. Und es wäre schön, das ist meine Empfehlung, also ob die das sozusagen, dass beide Seiten offen damit umgehen. Also dass man sich traut, jemanden an, eine Kollegin oder jemanden also sprechen, sagt, du, ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit Stotterern. Wie ist es für dich? Ich will da jetzt kein Psychogespräch oder was? Sag mir einfach, ausreden lassen, Schnauze halten, wenn es noch so lang dauert. Willst du darüber sprechen? Dürfen wir darüber sprechen? Ist es dir recht? Oder sagst du, oh, bitte nicht schon der fünfte Mann jetzt heute, der mit mir über meinen Stottern sprechen will? Das kann man ja nicht einschätzen, wenn man keine Erfahrung hat. Und ich finde das, wenn man das aber sagen kann und du dann sagst du, ich rede mit dir gerne über mein Stottern, aber jetzt echt heute nach 12 Stunden Arbeit, jetzt trinke ich hier mein Feierabendbier und lass mal gut sein. Und dann ist es in Ordnung, da ist keiner beleidigt und man hat irgendwie die Bereitschaft und das Interesse signalisiert und auch, aber natürlich kann auch mit der Antwort umgehen, so, ja, da hat er ja recht, ich will ja auch nicht jeden Tag über Beziehungsprobleme oder über irgendwas sprechen. Das wäre ein Tipp und also, wie gesagt, das von beiden Seiten. Also, dass der Flüssigsprecher so neugierig ist und sich das traut und keine Angst davor hat vor dieser, dieser politisch korrekte, ich weiß nicht was, irgendwie so einer Behindertenbonus, tralala, davon halte ich gar nichts. Also, weil ihr seid, wie gesagt, ja für mich nie doof gewesen. Von daher kann ich sehr gut, vertraue ich darauf, dass jeder Mensch das, was ihn betrifft, ausspricht und sagt, passt mir nicht. Und das macht es für mich leichter, wenn ich sage, die will das nicht, ist in Ordnung.
Ja, da ist, glaube ich, auch überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei dir für das extrem offene und extrem ehrliche Gespräch und wir haben ja schon uns im Vorfeld darauf verständigt, dass unser Verhältnis unter diesem Gespräch überhaupt nicht leiden wird und herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft, dass ich die Prophezeiung auch zumindest auf meiner Seite auch erfüllt und ich freue mich jetzt über den versprochenen Kuchen immer im Anschluss an das Gespräch.
Ich danke dir für das Vertrauen und stürze mich auf den Kuchen. Vielen Dank, ja. Sebastian.
Ja, und das ist die 15. Episode des Stotterer-Podcastes Mannheimer Morgen gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich über eine Bewertung des Podcasts auf Apple oder auf Spotify oder auch auf Deezer. Und die kompletten Episoden sind auch auf der Internetseite des Mannheimer Morgen zu finden unter der Adresse mannheimer-morgen.de/stottern. Und wenn ihr prinzipiell Fragen zur Thematik Stottern habt oder auch mal eine Anregung für eine Fragestellung, die ich behandeln soll, dann freue ich mich über eine E-Mail an die E-Mail-Adresse ckoch@mamo.de. Und ja, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.